Auf unserem Kalender fängt diese Woche ein neues Jahr an. Überall auf der Welt wird mit dem 12. Schlag am 31. Dezember das neue Jahr eingeläutet. Wenn es soweit ist, wissen wir heute, weil wir eine Uhr haben, die uns Zeit so konkret macht. Zeit ist Geld und dominiert unseren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Alltag. Immer häufiger so fest, dass wir vergessen, dass mit jedem Tick eine Sekunde von unserer Lebenszeit abläuft. Und das unaufhaltsam. Zeit ist aber auch Lebensenergie und trotzdem haben wir immer keine Zeit. Beherrschen wir Zeit oder beherrscht Zeit vielmehr uns? Diesen Fragen und Gedanken gehen wir diese Woche an. Ich freue mich auf meinen Gast. Herzlich willkommen, Ivo Muri, Zeitforscher und Gründer vom Forschungsinstitut Nomos der Zeit. Grüezi, Herr Muri. Vielleicht gerade zum Anfangen. Haben Sie eigentlich genug Zeit?
Ja, ich bin natürlich pensioniert, widme mich inzwischen diesen Sachen, die ich als Hobby immer schon gemacht habe, noch intensiver. Aber das habe ich immer gerne gemacht. Und wer etwas gerne macht, geht in dem auf. Und das ist eigentlich mein ganzes Leben so gewesen. Ich habe nie unterschieden zwischen Lebenszeit und Arbeitszeit. Ich habe einfach gelebt.
Was verändert aber gleich das Wissen? Sie haben zuerst gesagt, ja, ich bin pensioniert. Das ist so die landmeinige Meinung, dass man sagt, ja, wenn man pensioniert ist, hat man Zeit. Wenn man mit älteren Leuten, pensionierten Leuten zu tun hat, dann merkt man, die haben nämlich gar nicht so viel Zeit, weil die haben auch einen verplanten Terminkalender. Sie sagen, ja, ich habe Zeit. Was macht das Wissen mit einem?
Das gibt einem ein gutes Sinnesgefühl. Es gibt einem ein gutes Gefühl, weil, also, durch das, dass ich mich sehr intensiv mit dem Thema Zeit auseinandergesetzt habe, weiss ich, woher die Zeitprobleme kommen. Und ich bin auch von denen betroffen gewesen, solange ich in dem Hamsterrad von der Wirtschaft mitgesprungen bin. Und jetzt, durch das, dass ich die Firma verkauft habe, durch das, dass ich mich zurückgezogen habe in meinem Wohnort in Sursee, ich habe mit meiner Familie gebaut die letzten 3 Jahre. Das war natürlich auch intensiv. Dort hat man auch, ja, das ist eine intensive Sache, aber braucht viel Zeit, braucht viel Lebensenergie, die man reinsteckt, braucht auch viel Geld. Aber nachher hat man das Resultat. Und das Resultat, das wir jetzt kennen, sind Wohnungen, wo wir mit der Familie zusammenleben können. Und wir jetzt auch gerade Weihnachten gefeiert haben miteinander. Das ist einfach etwas Wunderschönes. Und es geht eigentlich in der Zeit darum, dass man wissen, dass es 3 Arten von Zeit gibt. Die Zeit ist die Uhrenzeit. Die ist verknüpft mit dem Geld. Man koppelt Geld an die Uhrenzeit. Und, aber eigentlich geht es um die Zeit des Lebens. Und es gibt die 3 Arten von Zeit. Zeit ist Geld, Zeit ist Uhr und Kalender. Und die 3. Art von Zeit, um die geht es, das ist die Lebensenergie. Und die gezielt einsetzen, nach dem eigenen Willen, nach dem eigenen Bedürfnis, um das ging es uns.
Was ist aber, wenn Sie sagen, Sie sagen natürlich auch in dem Hamsterrad, wo Sie die Firma noch hatten. Mhm. Wissen auch, von wo das kommt, das Hamsterrad. Ja. Haben Sie dann in dieser Situation, wo Sie da drin sind, wo ja auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt drin sind, überhaupt einmal Zeit gehabt, um sich zu überlegen, von wo das kommt, dass man nie Zeit hat oder nie genug Zeit hat?
Ja, ja, also das kann ich heute sehr genau.
Heute schon? Aber damals, wo Sie drin waren?
Nein, nein, nicht. Also, darum habe ich ja mit Zeitforschung angefangen, oder? ich habe sehr viel Geld auch investiert in die Zeitforschung. Und ich sage immer, ich habe einen Kollegen, der Fensterbauer ist in Sursee. Und da hat mir gesagt, ja, Zeitforschung, was machst denn du da? Und dann habe ich ihm einfach das ganz einfach erklärt. Schau, du hast eine Fensterfabrik. Und wenn du Fenster baust, willst du, dass die dicht sind. Du willst es nicht reinschiffen. Und wenn du aber jetzt merkst, ich baue ein Fenster und dort schiffen es immer rein, es regnet rein. Es ist immer eine feuchte Wohnung. Dann fährst du an, überlegen, wie mache ich ein Fenster, damit es dicht ist. Und dann die 90er Jahre, als Sohn von einem Kirchenuhrenbauer, habe ich natürlich gemerkt, es ist irgendwie, etwas stimmt nicht mit der Zeit. Genauere Uhren bauen, wie der, der sich selber richtet, der selber wüsste, was für Zeit ist. Das war seit dem Galileo Galilei nicht möglich gewesen. Und plötzlich ist das möglich. Also jede Uhr weiss selber, was für Zeit das ist. Es ist ein Paradigmawechsel, habe ich gespürt. Ende 90er Jahre. Und dann habe ich gemerkt, aber jetzt mache ich Software für die Zeitenfassung. Es gibt Leute, die wollen Stempeluhren abschaffen. Da habe ich immer gesagt, sie wissen nicht, was sie tun. Oder? Und es gibt Leute, die sagen, wir müssen noch mehr flexibel, noch mehr deregulieren und so weiter. Und ich habe gespürt, das ist alles falsch. Da bin ich mit so HR-fachen Leuten
gekommen. Darf ich mich fragen? Gespürt? Also, wie gespürt? Das ist alles, ja. Das klingt jetzt so. Es gibt ganz viele Kollegen von Ihnen, die genau in die andere Richtung reden. Wieso sagen Sie, das ist falsch?
Es ist falsch, weil ich ja gespürt habe, in den Firmen möchte ich ja helfen, mit Arbeitszeit richtig umzugehen. Und wir bauen immer mehr Software und noch mehr Software und noch mehr Software. Aber die Zeitprobleme in der Unternehmung lösen wir nicht. Und ich habe mich nicht als Hersteller von Software gesehen, ich habe mich als Problemlöser angeschaut. Ich möchte den Menschen helfen, mit Zeit richtig umzugehen. Und damit mit Zeit ist Geld im Unternehmen richtig umzugehen. Aber alle haben immer noch mehr Druck aufgebaut, noch mehr sich selber belastet. Und dann wollte ich wissen, an was liegt das. Und dann habe ich in Gondo angefangen mit Zeitforschung.
Also, Klammern auf, an der besseren Software, die alles schneller macht, schneller erledigt lässt und einem vermeintlich mehr Zeit gibt, aber die hat man ja dann nicht, weil man dann gerade schon wieder etwas anderes machen muss.
Ganz genau, ja. Also, ich habe gespürt, irgendwoher kommt der Druck. Und jeder macht ein bisschen etwas und eben noch neue Arbeitszeitmodelle ist dann gekommen, oder? Und das hat mich immer doof vertunkt. Also wirklich doof. Lebensarbeitszeit. Swissair ist gekommen mit Lebensarbeitszeit. Und dann habe ich gespürt, wenn wir über Lebensarbeitszeit reden, dann reden wir über BVG, Pension. Dann reden wir darüber, wie viel Geld komme ich über. Und ich habe gespürt, die Zeit kann man nicht in einen Hosensack tun, einspeichern und dann wieder führen. Das sehen Sie sehr schön im Film von Michael Ende, Momo. Also, das war mir alles bewusst gewesen.
Aber ich habe nicht gewusst, dass Probleme. Aber jetzt gerade, wenn man jetzt das Leben anschaut, in diesen verschiedenen Stationen, jetzt ohne zu sagen, ob die Lebensarbeitszeit richtig oder falsch ist, aber da wird es der eine oder andere geben und sich überlegen, ja. Also vielleicht gerade auch Frauen, die sagen, ja, in dieser Phase, da habe ich Kind. Da kann ich vielleicht ein bisschen weniger arbeiten und da sind die Kinder vielleicht draußen. Da kann ich wieder ein bisschen mehr arbeiten und es würde mir helfen, wenn ich die Flexibilität habe, rein jetzt einfach auch für eine Kinderbetreuung. Das geht aber nicht mit einem starren System, das einfach sagt, 8,5 Stunden jeden Tag.
Ja, also jetzt sage ich Ihnen aus der Praxis ein Beispiel. Ich hatte ja Kunden gehabt, ganz kleine Betriebe, mit dem Zeitenfassungssystem, ganz grosse Betriebe, ganze kantonale Verwaltungen, die halbe Bundesverwaltung hat unser System eingesetzt. Wir haben einige Gattausschreibungen gewonnen. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich mit allen diesen Kunden schaue, wir machen überall die gleichen neuen Probleme, anstatt dass wir die Probleme lösen und verschärfen eigentlich den Druck auf die Menschen noch mehr. Das habe ich in den 90er Jahren schon gespürt. Oder? Und dann in diesen ganzen Diskussionen ist dann in einem Betrieb, das war ein Kunde von mir, ist dann rausgekommen, wir haben so ein Fehlzeitenmanagementsystem entwickelt. Und dann ist rausgekommen, dass dort gewisse Leute immer wieder fehlen. Gewisse Regelmäßigkeit, Schichtarbeiterinnen. Und dann hat der Personalchef in mir mal gesagt, ich habe jetzt herausgefunden, was das ist. Sie hat mit diesen Frauen geredet. Und dann haben sie herausgefunden, die tun einander gegenseitig Kind betreuen. Die eine schreibt sich krank. Und dort in dieser zu den Kindern schauen. Und so haben die sich abwechslungsweise immer schön krank geschrieben.
Und sich gegenseitig immer den Kindern
natürlich, schauen. Weil die Kinder haben ja Bedürfnisse. Ein Kind, das krank ist, müssen sie doch betreuen daheim. Sie können sie ja nicht einmal in die Krippe geben. Also sollte ich das nicht. Wir wissen ja den Kinderkrippen auch heute, dass die immer mehr krank sind, immer mehr Grippe haben, weil es eben die Kinder halt dann gleich gehen, obwohl sie angesteckt sind schon, oder? Also, wir verschieben Probleme, die wir nicht lösen können. Weil der Hintergrund ist bei Kind, das ist das Gleiche wie bei der Aufzucht von Tieren zur Schlachtreife, oder? Man kann Leben nicht beschleunigen. Man kann die Uhr so schnell laufen wie eine Ferrari, das kann man. Aber das Leben mag nicht hinten nach. So hat man vor 100 Jahren geschlachtet, im Alter von 2 bis 3 Jahren. Heute schlachtet man so im Alter von 5 bis 6 Monaten. Ich glaube, es geht langsam die Tendenz unter 5, Richtung 4 Monate. Oder? Also, wir können irgendeinmal müssen wir so schlachten, bevor sie auf die Welt gekommen ist. Oder? Und da spüren sie, dass Leben unter Druck kommt. Lebenszeit, Lebensenergie. Ein Sohn, wo man heute schlachtet, hat Milch zu Ende. Ist jugendlich, adolescent. Spüren sie, was das aufs Leben ausmacht, wenn man immer noch mehr Druck aufsetzt. Und das ist das, was ich gespürt habe. Und dann wollte ich wissen, woran liegt das? Weil ich wollte ja helfen, mit Zeit richtig umzugehen. Da hatte ich eine Theorie.
Ich hätte schnell hier anhängen. Wenn man jetzt dem zulässt, dann sagt man ja gut. Aber der Herr Muri hat eine eigene Firma gehabt, hat die Einsicht gehabt und hat das Glück gehabt, um die Firma zu verkaufen. Ganzen Haufen, die in einem Angestelltenverhältnis sind, müssen sich nach der Decke strecken und haben Angst, dass sie ihren Job verlieren. Die können jetzt nicht einfach sagen, ja, ich habe ein krankes Kind. Und ja, ich bin am Anschlag. Und dann wird man einfach ersetzt. Also, solange man in diesem System drin ist, muss man einfach mitmachen. Sonst wird man abgehängt.
Ja. Also, sage ich Ihnen etwas zu diesem Thema. Ich kenne keinen Unternehmer, der eine Firma gründet, um sie nicht zu behalten. Und wenn ich das Gefühl hatte, es mache Sinn für mein Leben, die Firma zu behalten, dann hätte ich sie auch behalten. Ich habe 2-3 Versuche gemacht mit Geschäftsführern, die nicht funktioniert haben. Aus Gründen, die ich jetzt gar nicht erläutern wollte. Aber ich habe dann gemerkt, ich muss mich jetzt entscheiden. Ich kann nicht mehr eine 80-Mann-Firma führen und eben die Zeitforschung, die mir am Herzen macht. Ich bin eigentlich gezwungen, die Firma zu verkaufen. Ich hätte sie gerne behalten. Die Mitarbeiter wissen das alle, die ich hatte. Aber ich habe mich entscheiden, mache ich jetzt Zeitforschung fertig in meinem Leben oder behalte ich beides? Wenn ich beides behalten hätte, hätte ich volle Energie in die 80-Mann-Firma, in der Informatik müssen tun und hätte das, was ich als Lebenswerk jetzt machen kann, nicht können fertig machen.
Hat sich dann Ihre Beziehung zur Zeit, Sie haben die Erkenntnis jetzt vorher geschildert, aber was hat das Alter für einen Einfluss für die Beziehung zur Zeit?
Bei mir ist es nicht das Alter, es ist das ganze Leben. Also wenn Sie als kleiner Bub in diesen Kirchentürmen unterwegs sind, dann erleben Sie die Geschichte von der Kirchenuhr. Und dann stellt man sich Fragen, die sich halt andere nicht stellen. Man hat Einsichten, die andere gar nicht haben können. Auch bekannte Autoren, die über Uhren geschrieben haben, haben den Zusammenhang zur Zeit nicht so gemacht wie ich. Am Schluss kommen sie auf Themen wie ein Hans König mit seinem Weltethos. Sie kommen auf Themen wie ein Buddhist, der sich mit dem Thema Zeit befasst. Und ich glaube, die 3 Arten von Zeit wird gerade in den östlichen Religionen sehr gut verstanden. Ich behaupte, die haben das immer schon ein bisschen intus gehabt. Aber auch die spirituellen Leute oder Mystiker im christlichen Glauben haben das auch gehabt. Auch im Judaismus, ich bin ganz sicher, wer sich mit dem Thema Zeit befasst, befasst sich mit dem Leben. Und dort, wo man das Leben unter Druck nimmt, das ist ja nicht das, was gewünscht ist. Dort, wo es am Schluss so unter Druck kommt, dass man durchs Hetzen sich anfängt zu hassen. Hetzen und Hassen hat den gleichen Wortstamm. Dort müssen wir ja als gesamte Gesellschaft hinschauen.
Aber ist es nicht so, dass so Gedanken halt auch damit zu tun haben oder eher kommen, weil man halt auch mit der Endlichkeit mehr konfrontiert wird, wenn man älter ist? Oder sich mehr Gedanken darüber macht, als wenn man jung ist?
Das ist sehr ein interessanter Gedanke. Und was Sie ja vorhin so ein bisschen supponiert haben wegen dem Firmaverkäufer und dann genug Geld haben, genug Zeit haben, das stimmt natürlich auch. Oder? Die Longevity, die es hier gibt, oder? Wo man hier Superreiche in Superklasse-Hotel einlässt und denen für Zehntausende von Franken Metalle verkauft, damit sie noch länger leben, unter anderem auch buddhistische Entspannung und so weiter. Das geht ja genau in diese Richtung, oder? Und wenn man schaut, was man im superreichen Umfeld erleben hat, und dann dort, wo ganz tiefe Armut ist, dort staunen wir immer wieder, dass in Gegenden, wo es viel Armut gibt, die Menschen oft noch zufriedener sind als dort, wo viel Reichtum ist. Oder? Und das hat einen Zusammenhang. Oder? Wer 3 Milliarden hat, hat Angst vor dem, der 10 Milliarden hat. Also gross frisst klein, schnell frisst langsam, billig frisst anständig. Das ist eine Reihenfolge der heutigen Wirtschaft. Und der Jean Ziegler hat ja immer gesagt, wir leben in einer Menschenfresserökonomie. die habe ich von innen aus gelernt. Er hat vollkommen recht. So wie Sie jetzt gesagt haben, Grossfriedskrieg und so weiter. Und ich sage jetzt als Zeitforscher, geht ihm das eben weiter. Damit ich vom Grossen nicht gefressen werde, tue ich mich mit anderen zusammen und werde eine Gruppe als KMU. Also das wäre eine Räuberbandenökonomie, oder? Und dann geht es einen Schritt weiter, damit man nicht selber in eine Falle geht, in eine Fixkostenfalle oder in eine Schuldenfalle im heutigen Finanzsystem, wo wir so aufgebaut haben, wie es heute ist. Wollt man in die Schuldenfalle und in die Fixkostenfalle kommen, dann macht man eine Fallenstellerökonomie im Sinne von, lieber diese geht in die Fixkosten. Ich reduziere meine Fixkosten reduzieren und überlebe in diesem System besser als einer, der höhere Fixkosten hat. Also das ist ein dauerndes Optimieren, bis eben dann so muss geschlachtet werden, bevor sie auf die Welt kommt oder das Produkt wird auf den Markt gerückt, bevor es fertig ist.
Ich möchte noch mal gleich bleiben bei dieser Endlichkeit. Also wenn wir jetzt, oder auch wenn Sie jetzt, wir alle an diesem Punkt sind, und dann haben wir ja, wir können in zwei Richtungen schauen. Wir können schauen, was haben wir schon alles dürfen und können erleben. Ja. Und nachher können wir probieren, herauszuschauen, sagen, was bleibt denn noch? Das ist ja so ein bisschen die Angst, oder? Was bleibt denn? Und wenn Sie jetzt das in die Relation setzen, also was ist denn wertvoller, wenn wir jetzt zurückschauen und sagen, das habe ich alles schon erleben dürfen? Oder wenn ich vorausschaue und sage, das will ich noch und das kann ich noch alles erleben?
Also, wissen Sie, was bleibt, ist eben die Lebensenergie. Ich empfehle ein Buch von Hans Küng, Ewiges Leben. Wenn man das verstanden hat, oder auch eben Mystiker verstanden hat, Buddhisten verstanden hat, und da ist ja keine Religion ausgenommen, alle haben das in der Tiefe. Auch im Islam gibt es ja die Sufi-Lehre, oder? Also, wenn man das alles in der Tiefe verstanden hat, dann weiss man, Geld, man kann ein paar Goldstücke ins Grab legen, oder? Das hat man früher auch schon gemacht. Aber ob denn das im Jenseits tatsächlich wieder vorgenommen werden kann, das bezweifle ich. Gut. Also Geld können Sie nicht, mit dem können Sie noch nicht mehr anfangen. Aber was Sie als Lebensenergie in Ihr Leben investiert haben, follow your bliss ist der englische Ausdruck dafür. Gang in dem nach, wo du die Teufel hast. Mach den schweren Entscheid, verkauf die Firma, lach sie. Also, das wissen alle, die mich kennen. Das hat mir wehgetan. Das war nicht ein einfacher Prozess. Ich habe einfach gespürt, wenn ich das mache, was ich wirklich will, oder will machen, dann muss ich jetzt aussteigen. Ja? Und das andere ist eben die Uhrenzeit. Das ist dort, wo man uns unter Druck nennt, aber nicht wegen der Uhr. Wir müssen nicht Uhren abschaffen, um sein Problem zu lösen. Wir können ja auch nicht die Planeten stillstehen. Die Planeten laufen weiter und die Uhr zeigt nur, was die Planeten machen. Das ist nur ein Metermass, das uns zeigt, wo das der Planet steht.
Also, Lebensenergie, was haben wir erfahren, was haben wir dürfen erleben? Jetzt in Ihrem Beispiel mit dem Firmenverkaufen, würden Sie sagen, Sie müssen Prioritäten setzen? Ja. Oder würden Sie sagen, ich habe Zeit verschwendet?
Also, wer ein Unternehmen hat, macht Fehler. Wenn ich die letzten 30 Jahre keine Fehler gemacht hätte, alle Mitarbeiter richtig behandelt hätte, alle Kunden richtig behandelt hätte, im richtigen Moment auf die richtige Technologie und nicht auf die falsche, das hat uns Millionen gekostet, oder? Falsche Technologien. Jetzt kann ich sagen, das war Microsoft schon, das stimmt sogar. Aber es ist mein Unternehmen, es war in meiner Verantwortung, das Richtige auszuwählen. Jetzt kann ich sagen, die Mitarbeiter haben es gemacht. Nein, ich habe Spaß, es ist meine Firma. Wenn ich für etwas, was in meiner Firma passiert, nicht die Verantwortung übernehme, dann bin ich kein Unternehmer. Und ein Unternehmer kann eben etwas nicht machen, was ein Manager kann. Ich übernehme Verantwortung und trete zurück.
Aber Sie haben mir jetzt, die Frage nicht ganz richtig beantwortet. Also, Zeit verschwendet haben Sie nicht. Sie haben Priorität gesetzt.
Wenn ich keine Zeit verschwendet hätte, dann wäre ich Gott, oder? Also Gott weiß immer, was richtig ist.
Oder? Das wissen wir nicht. Genau. Von dem gehen wir jetzt mal
genau, aus. Genau. Also, und ich bin ja nicht unfehlbar. Sagen wir so, ich bin nicht einmal der Papst, also auch nicht unfehlbar. Ich habe Fehler gemacht. Und wenn ich keine Fehler gemacht hätte die letzten 30 Jahre, dann wäre vieles anders gelaufen. Wir sind ja auch ein Familienbetrieb und haben als Geschwister es nicht geschafft, miteinander den Betrieb zu führen. So hat es mal angefangen, so war es angedenkt. Also, solange wir Menschen sind, können wir nicht alles optimal machen. Aber was wir können machen, ist gut in sich hineinspüren. Wir können spüren, was ist nach meinem Inneren spüre, was ist richtig, was ist falsch. Die meisten Unternehmer haben das, sonst können sie es nicht. Und ich habe wenigstens gespürt, jetzt muss ich verkaufen, sonst mache ich das nicht mehr, ich bringe dann jetzt das Optimum noch auf die Welt, was ich jetzt mit dieser Zeitforschung machen könnte, um in der Gesellschaft helfen, tatsächlich mit Zeit anders umzugehen.
Werden Sie kribbelig, wenn Sie das Gefühl bekommen, dass jemand oder etwas Ihre Zeit verschwendet?
Wenn Sie Unternehmer sind, sind Sie in diesem Hamsterrad drin. Und dann können Sie nicht anders, wenn Sie kribbelig werden. Weil dort der Zeitdruck ist in unserer Firma gesehen, wie bei anderen auch. Wenn eine Software Fehler hat, sie ist jetzt schon lange auf dem Markt, aber sie hat immer noch Fehler. Und Sie haben Kunden mit 1000 Mitarbeitern und die warten auf etwas. Also, wenn Sie Mitarbeiter im Kanton St. Gallen fragen, die mit uns zukommen, mit der Zeit AG damals, oder? Die Kunden, die würden das alle bestätigen, die haben gelitten. Und dann leiden sie als Unternehmer natürlich doppelt mit. Sie wollen den Kunden nicht hängen. Sie wissen, bei den Mitarbeitern können wir nicht noch mehr Druck aufsetzen. Und wir bringen das nicht raus, irgendwelche. Und manchmal war auch tatsächlich ein Softwarefehler, der nicht der Mitarbeiter bei uns verursacht hat. Ich habe vorhin von einem Technologielieferant gesagt, ich könnte auch einen anderen Technologielieferant nehmen. Oder? Also, es passieren Fehler und dann muss man aber liefern. Und es ist gnadenlos in der Wirtschaft, Ende Monat wird abgeschlossen oder Ende Jahr wird abgeschlossen. Wenn dort negativ ist, dann geht alles zu. Das können Sie auch. Also, man kann jetzt viele Beispiele sagen von Firmen, die Konkurs gegangen sind. Ich glaube, kein Mitarbeiter in der Swissair ist das wirklich wohl gewesen. Auch in der Geschäftsleitung nicht. Da kann man wieder diskutieren, ob es das ganz bösartige Leute sind, die dort arbeiten. Ich glaube es eben nicht. Im Durchschnitt sind alle gleich. Aber wenn Sie den Druck haben, dann fangen die Leute an, von Sachen zu machen, die sie nicht machen, wenn sie den Druck nicht haben.
Würden Sie sagen, Sie haben ein Privileg gehabt, dass Sie haben können wählen? Sie haben müssen einen schweren Entscheid fällen dafür und haben müssen Ihre Firma verkaufen. Ja. Aber Sie haben können wählen, das zu machen, wo Ihnen Ihre Herzensangelegenheit ist. Und ganz ein Haufen haben die Wahl oder die Möglichkeit nicht, auch wenn der Entscheid schwieriger war. Haben Sie ein Privileg gehabt?
Also ich behaupte, ich war nur privilegiert in meinem ganzen Leben. Was aber vielleicht schon der Unterschied noch ausmacht, ich glaube, es kommt jeder auf die Welt und hat das Privileg. Die Frage ist, wie man auf die Umwelt reagiert. Und da habe ich ja auch nicht, ich bin auch nicht gerade so auf die Welt gekommen, ohne irgendwie Vorbelastungen, familiär, wie man denkt, die Art, wie man denkt, macht es eben ein bisschen aus. Und das ist in allen diesen tiefen psychologischen Wissenschaften, die man heute hat, oder auch in den Religionswissenschaften bekannt. Man kann die Persönlichkeit verändern, man kann sie entwickeln, aber man muss permanent dranbleiben. Und das habe ich gemacht. Aber ich bin sicher, wenn ich jetzt schaue, was ich für ein Leben hatte und was ich jetzt für ein Leben habe und das Leben, das ich noch habe, bis ich mal sterbe. Und wie es noch weitergeht, weiß ich auch nicht. Aber doch, ich habe gelebt und ich habe gut gelebt. Und es geht mir jetzt gut, es ist mir vorher gut gegangen. Ich bin immer sehr zuversichtlich gewesen für das, was kommt.
Wann haben Sie zuletzt die Zeit vergessen?
Immer wieder. Da können Sie meine Frau fragen.
Sagen Sie mir mal ein Beispiel, wenn Sie so können, die Zeit vergessen.
Also ich lese ja viele Bücher, oder? Das ist unglaublich, da bin ich einfach in dem innen, oder? Oder auch als Unternehmer, oder? Ich arbeite noch etwas. Und es wäre schon lange 12 Uhr. Und die Frau hat schon lange gekocht und ich komme einfach nicht heim, oder?
Vergisst man ohne Uhr Zeit schneller?
Ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Einfach bezogen auf mich.
Nützt du nicht?
Nein, die nützt nicht. Also, ich muss noch sagen, es gibt ja ein Gedicht, in einem meiner Bücher habe ich ein Gedicht geschrieben, die eine Ode an die Uhr. Oder? Und dort beschreibe ich, wenn man das Gedicht genau liest, wie es gemeint ist und wie ich das geschrieben habe, ist, das war 2004, wo ich 2 Jahre, nachdem ich mit der Zeitforschung angefangen habe. Es hat damals Zeitforscher gegeben, die wollten Touren abschaffen. Und schon ein Jahr, nachdem ich meine Firma gegründet habe, wollten sie die Stempeluhren abschaffen. Und ich habe immer gespürt, die Uhr ist nicht schuld. Aber ich konnte es nicht sagen, warum. Seit 2007 kann ich es sagen, kann es auch beschreiben, steht in den Büchern, steht in meinen Vorträgen. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass man gegen die Uhr schießt, aber eigentlich das Geld meint.
Also Sie sagen, bei Ihnen nützt die Uhr eigentlich nichts, wenn Sie die Zeit vergessen. Aber was passiert in dem Moment mit einem, wenn die Zeit ja ein bisschen zeitlos wird, wenn man nicht mehr an sie denkt?
Ja. Also, jetzt kommen wir auf einen ganz wichtigen Punkt, wo man muss verstehen, wie ich eben nach das Thema Zeit geschaut habe, als Uhrenbauer, Kirchenuhrenbauer und als Unternehmer, der Software macht für Zeiterfassungssystem. Ich habe mich immer damit befasst, wie das wir Zeit im Kollektiv organisieren, über einen Kalender das Zusammenleben organisieren, über ein Arbeitszeitmodell eine Firma organisiert, über die Kirchenuhren damals eine gemeinsame Zeit haben für die ganze Kirchengemeinde, über einen Glockenschlag, zu Mittag um 12 Uhr läuten die Glocken und sagen die allen, die auf dem Feld arbeiten, kommen zurück ins Dorf oder in die Stadt. Die Ernte wird jetzt unterbrochen, wir machen Mittagspause, die Siesta anzeigt in den südlichen Ländern. Das ist so ein bisschen, es ist immer um die kollektive Zeit gegangen. Und viele wollen ja heute mit ihrer individuellen Zeitrichtung umgehen. Das ist vielfach nicht falsch. Aber was unter Druck kommt, ist die kollektive Zeit. Und das habe ich gemerkt, wenn alles flexibler wird, brauchen wir viel mehr Aufwand zum Planen. Und ausgerechnet in einer Zeit, wo wir angefangen haben, immer mehr flexibilisieren, haben wir angefangen, die Planungsinstrumente abzuschaffen, das Zeiterfassungssystem. Das hat in keiner Firma funktioniert. Inzwischen weiss ich übrigens bei der ABB, die müssen damals investieren in ein grosses System, die Zeiterfassung, wo sie die Stempeluhren abgeschafft haben, 1995. Sie müssen investieren in ein grosses System. Sie haben geplant, einen Haufen Stellen abzubauen. Und das HR hat dann mit einem PR-Berater zusammen die Idee gehabt, wir sagen doch einfach, wir brauchen keine Stempeluhren, wir haben Vertrauen zu den Mitarbeitern. Und es ist aus etwas, das am Schluss ins Misstrauen geführt hat, Vertrauensarbeitszeit gemacht worden. Also das ist auch ein bisschen, wie das heute ein bisschen üblich ist in der Politik, mit ein bisschen schummeln, wir sagen nicht alles, wir tun es ein bisschen verdecken. Und bewirkt nachher genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen.
Bewirkt auch, dass alles zum Teil schneller wird. Also, es gibt Sachen, die mir meinen Alltag erleichtern, wo ich vermeintlich eigentlich, wenn wir jetzt von dieser kollektiven Zeit reden, wo mir Abläufe, also auch Distanzen vereinfacht. Früher hat man einen Brief schicken, ja. Jetzt kann man E-Mail schicken.
Ja, genau.
Man hat einfach keine Zeit mehr zum Warten, bis die Antwort kommt, weil die Antwort ist sofort da. Gerade ja. Alles, also E-Mail bearbeiten braucht ja also fast länger wie früher. So viele Briefe sind gar nicht gekommen, wie heute E-Mail kommen, oder? Ja. Aber aus dieser Zeit, aus dieser vermeintlich gewonnenen Zeit, ja. Gibt es ja keine individuelle Zeit.
Genau.
Also nicht mehr individuelle Zeit, die man sich erhofft durch den technologischen Fortschritt.
Ja, genau. Und weil ja die Zeit ist Geldmechanik, die stillsteht, Thema Inflation, oder? Sind sie ja, kaum haben sie irgendwo ein bisschen Geld gespart, müssen sie schon wieder anfangen zu sparen. Sie könnten dann mal eine Befragung machen, wo alles, gerade bei den Politikern, wo ist denn alles das Geld gespart, das wir über deregulieren, privatisieren, entnationalisieren gespart haben. Das müsste jetzt irgendwo rum sein. Wir haben überall Geldknappheit, oder? Und wir haben überall Zeitknappheit. Und die Zeitknappheit und Geldknappheit, die kann man sehr genau beschreiben, wenn man versteht, warum Zeit Geld ist. Ja.
Können wir, also wir haben ja das Gefühl, wir haben vermeintlich immer mal wieder das Gefühl, wir sind Herrscher über dieser Zeit. Oder? Also zum Beispiel, wenn man jetzt nur so das Replay vom Fernsehen anschauen. Oder? Mhm. Früher haben sie müssen, wenn sie wollen, halb acht vor dem Fernsehen sitzen und die Tagesschau schauen. Mhm. Heute beherrschen wir die Zeit mit Replay und sagen, ja, nein, um halb acht bin ich noch nicht fertig. Ich schaue sie dann erst um Viertel ab acht. Ist heute alles kein Problem. Mhm. Also die starren Muster, die auch im kollektiven Rahmen gegeben haben, natürlich jetzt nicht nur mit dem Tagesschau schauen, aber auch grundsätzlich, die sind individualisierbarer geworden, sage ich einmal.
Danke, oder? Frau Stein, wir haben es super auf den Punkt gebracht jetzt. Wirklich wahr, das ist genau der Punkt, um das es geht. Wir haben gemeint, so ein Zeitkorsett wie ein Kalender, wie eine Ladenöffnungszeit, das sei ein Korsett und dann wollten wir uns entledigen. Und jetzt ist es ganz einfach. Wenn man mal verstanden hat, dass Uhrenzeit nur Raum darstellt, dann stellen wir fest, wer Raumgrenzen auflöst, löst eigentlich Zeitgrenzen auf. Heute stehen sie am Morgen, verwachen sie am Morgen, gehen aus dem Bett und stehen im Weltarbeitsmarkt. Sie sind über das Internet im Weltarbeitsmarkt verbunden. Sie sehen es sehr schön über LinkedIn, oder? Sie sind mit dem, also wenn ich am Morgen aufstehe, bin ich im Weltarbeitsmarkt im Wettbewerb mit jedem von diesen 6, 7 oder 8 Milliarden Menschen, die hier leben. Und dass das einen riesigen Druck ausübt auf jeden Ort, überall vor Ort, wo ich wohne und lebe und arbeite, das ist vollkommen klar. Und jetzt ist die Frage, brauchen wir nicht wieder mehr Struktur? Wir haben eine Gesellschaft geschaffen, die ein Maximum an Strukturlosigkeit hat. Oder? Und ich sage immer 3, 4, 5, es gibt 3 Arten von Zeit. Es gibt 4, es gibt 4 Handlungsfelder von der Beschleunigung und es gibt 5 Wesenheiten, die arbeiten. Wenn wir das verstanden haben, dann werden wir Gesellschaft ganz anders organisieren.
Es ist ja immer schwierig, das weiss man auch, wenn man mal Kinder erzogen hat, wenn man mal Regeln aufgibt, sie nachher wieder einzuführen. Also, so einfach ist das ja auch nicht. Auch vielleicht, wenn man dann noch die Einsicht hätte, dass man gewisse Sachen vielleicht gescheiter so gelassen hätte, wie es früher war. Ja. So, also, weil der Spruch, früher ist alles besser gewesen, der gehört ja niemand gerne und stimmt ja eigentlich auch nicht.
Ja, genau. Also Für ist es nicht besser gewesen. Genau. Also, ich bin am gleichen Ort aufgewachsen wie Hans Küng. Ich hatte den gleichen Pfarrer wie Hans Küng. Ich mache jetzt gerade eine Arbeit an der Uni über Hans Küng und habe ein Interview geführt mit meinen Mitbewohnern von Sursee. Er ist ja Ehrenbürger in Sursee. Und ich stelle fest, dass es tatsächlich so ist, weil wir alle das Gleiche erlebt haben wie Hans Küng. Können wir seine Weltethos verstehen? So sie kommt jeder nachher. Er weiss, wir wissen ganz genau, das war der Pfarrer, der Zeit für uns hatte, der ein Herz für uns hatte. Und die meisten Pfarrer haben das nicht gehabt. Die sind richtig brutal umgegangen, also Angst vor Gott. Und dann kam ein Pfarrer, der ein Mentor von Hans Küng war, hat ihn motiviert und der Bischof Wüst, übrigens auch Otto Wüst, ist auch, die waren ja zusammen mit Jungach zur See. Oder? Und dann gehen die, das rührt mich fast, wenn ich so erzähle. Die gehen am richtigen Ort, das richtige Ort hin. Also, der Hans Küng ist im April 1963 im Office von John F. Kennedy gestanden. Dort ist weltweit um 2 wichtige Sachen gegangen: Wirtschaftsfrieden. Der Kennedy hat auch fertig vorbereitet mit dem Khrushchev. Es gibt eine Rede von John F. Kennedy, 20. September 1963, vor der UN-Vollversammlung. Wenn man die heute liest, die zeigt er alles, was heute für die Ukraine wieder angewendet werden kann. Und das andere war Religionsfrieden. Hans Küng hat immer gesagt, es gibt keinen Weltfrieden ohne Religionsfrieden. Aus dem hat er nachher den Weltethos gemacht. Weil man ihn behindert hat auf seinem Weg, hat er nachher wieder Ausrichtungen gemacht. Eben auch ist Follow Your Bliss, er hat genau das gemacht, ist in seinem Herz auf dem richtigen Weg weitergegangen. Und wenn man zurückblendet, jetzt im April 63, dann muss man die Vorgeschichte noch ein bisschen können. Also jetzt sind wir Oktober 62 geht das Vatikanische Konzil los, 10 Tage später geht die Kuba-Krise los, 13 Tage später ist das deeskaliert, es fängt ein Friedensprozess an und im April 63 schreibt der Papst Pacem in Terris, wenn man das heute vornimmt, jetzt steht alles drin.
Wenn wir jetzt wieder, ich möchte da gerade anschliessen, wenn Sie jetzt erzählt haben, der hat immer Zeit gehabt für uns. als Pfarrer und andere halt eben nicht. Von wo kommt es denn, dass man solche Momente, wo man mit jemandem zusammen ist, schöne Momente, Glücksmomente, das sind 10 Minuten irrsinnig schnell vorbei. Und dann sitzen sie beim Pfarrer, der halt eben nicht der ist, der viel Zeit hat für euch. Und dann sind 10 Minuten irrsinnig lang. Also der Kopf macht ja auch etwas. Es sind immer 10 Minuten gewesen. Mhm. Aber der Kopf lässt uns ja auch 10 Minuten einmal so und einmal so wahrnehmen.
Genau, das macht der Kopf.
Und der hat aber eine ganz wichtige Rolle in dieser ganzen Debatte rund um die Zeit.
Natürlich. Im Kopf tue ich ja alles positiv oder negativ bewerten. Und sobald das anfängt, dass ich etwas positiv oder negativ bewerte, vor der Spaltung an. Und wenn ich Ihnen aber jetzt begegne, ganz offen, im Dialog, wie wir es jetzt machen, wir reden ja miteinander, wir führen ja keine Debatten. Sie stellen Fragen und ich antworte und wir tun etwas entwickeln miteinander. Und weil Sie mir Raum lassen für meine Worte, kann ich die Worte entfalten. Ich tue sagen, was ich auf der Seele habe, was ich auf dem Herz trage. Und das kommt noch daran. Und das ist ein Dialog, das haben wir früher in der Schweiz auch gehabt. Also ich war ja gut befreundet mit sehr guten Professoren. Einer lebt noch, das ist der Heinrich Portis an der Uni Freiburg. Ich habe gut gekannt Hans-Christoph Binswanger von der Uni St. Gallen. Ich habe Hans Würgler gut gekannt, leider KFETH. Wo die noch voll im Saft waren an der Uni, haben die mit ihren Studenten Gespräche geführt. Die haben miteinander nicht debattiert. Wenn einer mit einer guten Idee zum Hans-Christoph Binswanger oder zum Hans Würgler ist, hat er dem gesagt, also schau das einmal an, tu das einmal abtäufen.
Sie bringen das als Beispiel, weil das heute zu wenig gemacht
wird. Ja, wir müssen einander Raum geben. Ich habe doch vorhin gesagt, hetzen und hassen hat der gleiche Wortstamm.
Das machen wir zu wenig.
Ja, wenn man immer gehetzt ist, fängt man sich selber an von hassen und wenn man sich selber hasst, fängt man andere an von hassen. Also in der Psychologie können wir das heute alles.
Wir könnten noch abendfüllend diskutieren, wir müssen so ein bisschen zum Schluss kommen. Ich will noch einen Punkt ansprechen, nämlich die Gegenwart. Also, wenn wir älter werden, dann leben wir vermeintlich immer mehr ein bisschen in der Vergangenheit. Wenn wir jung sind, dann denken wir an die Zukunft und was wir alles noch machen wollen. Aber die Gegenwart in dieser ganzen Zeit, Achse, von der redet eigentlich niemand.
Und wenn Sie die Zeit einmal in der Tiefe verstanden haben, wie das Mystiker und Buddhisten verstanden haben, dann erkennen Sie, es gibt eben nur die Gegenwart. So einfach ist das.
Das heisst, wir müssen einfach alle noch ein bisschen mehr studieren. Oder Sie können uns das erklären, wieso. Oder es erzählt nie jemand vom Jetzt. Es erzählt jemand vom Morgen. Und es erzählt jemand von gestern, aber nicht von heute.
Genau. Und das ist das Konstrukt, das wir im Kopf haben. Weil ich sofort, eben Geld, oder? Wenn Sie über die Wirtschaft reden heute, geht es nur noch um Geld. Früher ist es um Bedürfnisse gegangen. Also, welche Bedürfnisse habe ich und wie tue ich da über Konsum oder über die Arbeitsteilung organisieren? Und weil es heute nur noch um Geld geht, gibt's immer mehr, wir können noch mehr Geld drucken und es gibt noch mehr Gelddruck.
Ich glaube, wir lassen das hier. Noch mehr Gelddruck. Ja, in dem Hamsterrad sind wir. Ivo Murig, danke vielmals. Haben Sie sich Zeit genommen? Ich habe Zeit genossen, dürfen mit Ihnen zu diskutieren. Danke vielmals für den Besuch bei uns in der Sendung.
Ich danke auch. Es war wunderbar. Sie haben mir sehr gut Raum gegeben. Ich konnte mich gut ausdrücken.
Wunderbar. Danke vielmals. Gedanken über Zeit als Lebensenergie mit dem Zeitforscher Ivo Muri. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen einmal mehr für Ihr Interesse. Starten Sie gut ins neue Jahr, gefüllt mit hoffentlich ganzen Haufen Lebensenergie im Namen vom ganzen Team. Danke an dieser Stelle auch für Ihre Treue. Ich freue mich darauf, wenn Sie sich auch im neuen Jahr Zeit für uns nehmen. In dem Sinn, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen miteinander.